Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 324, Lukas 19, 41 bis 48.
Jesus weint, etwa auch über uns? Hat schon mal jemand um sie geweint? Na, über sie vielleicht schon, wenn sie jemanden verletzt haben zum Beispiel, aber um sie? Ging ihr Schicksal jemandem so zu Herzen, dass er oder sie weinen musste? Wurden sie jemals so geliebt? Ja, wer wirklich liebt, kann auch weinen. Wenn er den Schmerz derer, die er liebt, mitfühlt. Jesus konnte weinen, weil er über alle Maßen liebte, und er konnte weinen, weil er die Zukunft kannte. Er weinte über eine Stadt und ihre Bewohner, die er ins Herz geschlossen hatte. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 41 bis 48. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn alles Volk hing ihm an und hörte ihn. Ja, das ist der letzte Besuch von Jesus in Jerusalem. Er sagt das vom Ölberg her. Vorher gab es diese Geschichte mit dem Esel, auf den er aktiviert hatte über seine Jünger. Und Sie kennen die Geschichte. Da geht es dann um das Hosianna-Rufen, da geht es darum, dass da die Kleider ausgebreitet werden, dass das Volk begeistert ist und dass die Palmzweige dort abgebrochen werden. Und es gibt nur einen Evangelisten, nämlich den Lukas, der dazu schreibt, dass Jesus weint. Und das ist durchaus äußerst bedeutungsvoll, denn er weiß um die Zukunft, er weiß das ganz genau, was in 40 Jahren passieren wird. Da wird ein Aufstand ausbrechen, erstmal in Galiläa, der wird erstmal niedergeschlagen. Die Kämpfer, die fliehen nach Jerusalem, dann wird Jerusalem belagert. Und da wird wirklich eine sehr lange Belagerungszeit stattfinden. Es wird ein Wall um Jerusalem aufgerichtet, damit die Bevölkerung ausgehungert wird. Und dann werden alle entsprechenden Mittel, die die römische Macht zur Verfügung hat, eingesetzt. Das sind also Steinschleudern und das sind Rampen, die gebaut werden. Es sind Rammböcke, die Schritt für Schritt in die Mauern Breschen schlagen. Und Jerusalem ist sehr stark befestigt. Es gibt sozusagen auch drei Stufen von Mauern, die man durchbrechen muss. Dazu kommt, dass es intern extreme, tödliche Streitigkeiten gibt. Es gibt verfeindete Kämpfer, verschiedene Parteien, die auch wechselseitig sich terrorisieren und ermorden. Insgesamt sind in dieser Stadt zur Zeit des Passafestes ungefähr 3 Millionen Menschen. Und in dieser ganzen Belagerung und Eroberung werden über 1 Million Menschen getötet werden. Sie werden grausam sterben. Und wer die Stadt irgendwie verlassen kann und gefangen genommen wird, der wird gekreuzigt, um deutlich zu machen, was passiert. Letztlich schaffen es die Römer, diese Stadt einzunehmen. Der Tempel geht in Flammen auf. Die Mauern werden geschliffen. Es wird also alles abgebrochen. Es werden gigantische Schätze aus dem Tempelschatz mitgenommen. Ja, das hat damals sogar zu einem Preisverfall für Gold geführt. Und mit diesen gigantischen Schätzen hat dann Titus, der ja hier der Feldherr war und dann auch später Kaiser geworden ist, der hat damit auch das Kolosseum gebaut. Ja, die Christen aber, die es damals auch schon in Jerusalem gab, die haben sich erinnert, was Jesus ihnen geraten hat vorher. Und sie haben diesen Rat weitestgehend befolgt. Er hat ihnen nämlich gesagt, sobald das beginnt, flieht in die Berge. Und insofern sind sie weniger davon mitgenommen worden. Ja, dieses Ereignis war eigentlich das Ergebnis von dem, was man in dieser Welt so kennt. Von Hochmut und Herrschsucht. Von dem, was letztendlich in Fanatismus mündet. Was ist der Hintergrund? Ja, sie hielten sich für ein auserwähltes Volk. Und sie haben ein Recht auf Selbstbestimmung, klar. Und insofern ist es ganz klar, dass man diese Fremdherrschaft abschütteln kann und muss. Und außerdem darf man nicht vergessen, ist auch ein Messias entsprechend verkündet worden, der jetzt die Befreiung bringen wird und die Erlösung bringen wird. Und so haben sich viele der damaligen auch Anführer dieser Kämpfer haben sich als den Messias ausgegeben und viele haben ihnen geglaubt. Aber was war eigentlich der zentrale Antrieb? Heute, wie damals, überall in der Welt, ist es Hass. Hass auf die Umstände und ein lodernder Hass gegen diejenigen, die dafür verantwortlich sind und eine Bereitschaft, bis zum Äußersten dagegen zu kämpfen. Klar. Eigentlich hat sich da nicht viel dran geändert. Aber es entspricht nicht der Botschaft von Jesus. Die ist diametral, absolut anders. Sein zentraler Antrieb ist das, was man Liebe nennt. Ja, Liebe. Und das ist dasjenige, was letztendlich zum Frieden führt. Auch ein Friede, wenn es darum geht, jetzt besiegt worden zu sein und mit den entsprechenden Fremdherrschern irgendwie umzugehen. In der Bergpredigt sind ja ganz deutliche Formulierungen, wenn du zu irgendetwas gezwungen wirst, also zum Beispiel von einem der Soldaten, dass du sein Paket trägst, dann trag ihm die doppelte Zeit. Ja, und wenn jemand dich aus einer Anwallung von Wut schlägt, nimm es hin. Und sei bereit, geschlagen zu werden. Jedenfalls entwickle keinen Hass. Das ist die entscheidende Botschaft. Er kennt die Konsequenzen von Hass. Sehr gut. Zerstörung und vor allen Dingen Selbstzerstörung. Denn wenn ich voller Hass bin, zerstöre ich das Wesentlichste in mir selbst. Ja, und er hat ja Jerusalem immer wieder besucht, von klein auf, mit seinen Eltern. Ist er Jahr für Jahr nach Jerusalem zu den großen Pilgerfesten gezogen. Also er hat diese Stadt und seine Bewohner durchaus lieb gewonnen. Und es gab auch in Jerusalem viele, die eine tiefe, wirklich echte Frömmigkeit hatten. Und insofern ist sein tiefer Schmerz über das, was jetzt in 40 Jahren sein wird, ja, über das Leid, über die Verzweiflung und über das Elend der Menschen, die davon betroffen sind, natürlich außerordentlich groß. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Betroffenen ja nicht alle schuldig in dem Sinne waren. Es waren diejenigen, die dort das Sagen hatten, beziehungsweise diejenigen, die also diesen Aufstand losgetreten haben und die dann in Jerusalem versucht haben, das auch durchzusetzen, auch gegen die herrschende Kaste, die dann versucht hat, irgendwie zu verhandeln und die dann auch in diese ganzen, ja, inneren Kämpfe verwickelt war. Aber wir sind alle zwangsläufig Betroffene gegenüber denen, die so etwas machen. Es gilt für alle Menschen. Die Dummheit, der Egoismus, der Fanatismus, die Bösartigkeit, die trifft naturgemäß auch viele Unschuldige. Wir sind in eine soziale Gemeinschaft eingebettet. Und das ist dann unvermeidbar, dass uns alles das betrifft, was andere Menschen ja harmlos ausgedrückt falsch machen oder Schlimmes machen oder auch Schlimmes anrichten. Das ist zwangsläufig. Wir alle, jeder Einzelne, muss die Last mittragen, die durch Menschen in unserer sozialen Gemeinschaft angerichtet wird. Aber wir haben eine Hilfe dabei. Und das ist die einzige und die wesentliche Hilfe. Nämlich, dass wir eine Kraft bekommen können, von innen heraus, dass wir diese Last auch tragen können. Eine Kraft, die grundsätzlich nur möglich ist durch unsere Verbundenheit mit ihm. Es ist eine Kraft, die dadurch entsteht, dass wir einen Zustrom seiner Liebe in uns erfahren. Und erst dieser Zustrom von Liebe kann uns dazu bringen, dass wir anders auf die Last antworten, die uns normalerweise mittrifft. Dass wir nämlich von unserem eigenen Hass schrittweise befreit werden. Ja, Jesus kennt die Konsequenzen, die das alles für ihn selbst haben wird, aber er weint nicht über sein eigenes Leid, sondern er hat ein ganz tiefes Mitgefühl mit dem zukünftigen Leid derer, die in dieser Stadt dann leben werden. Er hat ja schon mal geweint, jedenfalls vermutlich mehrfach, aber berichtet wird in der Bibel über sein Weinen nach dem Tod von Lazarus, als er die Schwestern dann besucht hat, nachdem Lazarus schon gestorben war. Und da hat er geweint. Er hat aber nicht über den Tod von Lazarus geweint, das haben die Menschen nur gedacht. Er hat geweint angesichts der Verzweiflung der beiden Schwestern. Er hat mitgeweint, er hat ihre tiefe, tiefe, tiefe Verzweiflung gespürt und das trieb ihm die Tränen in die Augen. Ja, für Jesus jetzt, der jetzt auf seinem Einzug nach Jerusalem ist, ist eins klar, dieses aktuelle Hosianna, das da gerufen wird, das ist ein Strohfeuer. Die erwarten sozusagen einen weltmächtigen Messias. Sie erwarten jemanden, der jetzt einzieht, der jetzt seine Truppen organisiert und die Römer aus dem Land wirft. Sie erwarten genau das, was 40 Jahre später zum Untergang führen wird. Also er weiß, dass sie nicht das erwarten, was er ihnen eigentlich bringen will. Aber er weiß auch, wenn das eigentlich vergeblich ist, dass er jetzt noch möglichst viele Menschen erreichen muss. Er muss sie jetzt als Einzelne erreichen, damit sie sich losmachen, sich frei machen von diesem allgemeinen Mainstream des Hasses. Er muss mit seiner Friedensbotschaft jetzt zu ihnen kommen. Und was ist seine Botschaft? Es ist die Botschaft, dass Gott mit einer unendlich großen Liebe jetzt, sie besucht, ist jetzt hier die Übersetzung, heimsucht, so könnte man das auch übersetzen. Aber wirklich, Gott sucht sein Volk heim. Er geht dorthin, wo es ist. Und er macht es dadurch, dass er den Tempel nochmal reinigt. Hat er am Anfang schon mal gemacht, da berichtet Johannes davon. Und jetzt macht er das nochmal. Und diese Tempelreinigung ist ja eine ganz klare Botschaft. Er sagt ihnen, das soll ein Bethaus sein, so wie es in der Schrift steht und keine Räuberhöhle. Wo steht das denn in der Schrift? Tja, Jeremia 7, da steht, ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut weiter nichts als Greuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich weiß es wohl, spricht der Herr. Darauf bezieht er sich. Aber mit dem Bethaus genauso. Jesaja 56. Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr sammeln zu der Schar derer, die versammelt sind. Also, im Alten Testament wird davon gesprochen, dass der Tempel einmal ein Bethaus für alle Völker sein wird. Jetzt nicht dieser steinerne Tempel, aber das, was man Tempel jetzt nennen kann, also dort, wo Gott verehrt wird, für alle Völker, also nicht nur für das zunächst auserwählte, besondere Volk Gottes, also die Juden. Ja, und Jesus nutzt jetzt die restliche Zeit. Er lehrt täglich im Tempel. Ja, da gibt's ja nicht nur den Vorhof, da gibt es ja auch an der Seite der Vorhöfe auch überdachte Bereiche, in denen man sich dann auch versammeln konnte, beten konnte. Und dann hat man auch, da haben auch die Rabbis gelehrt. Ja, und dann scheiden die Geister sich. Auf der einen Seite wird der Hass bei den Priestern und den Schriftgelehrten und den Eliten immer größer. Aber das einfache Volk hört ihn ganz offensichtlich gern. Ja. Was bedeutet das jetzt für uns? Eins ist klar. Alles, was aus Hass geboren wird, ist letztlich zum Untergang verurteilt. Das kann einen kurzfristigen Erfolg haben. Kurzfristig heißt jetzt kurzfristig für Gott. Für uns kann es manchmal ganz schön lang dauern, nach unserem Empfinden. Aber kurzfristiger Erfolg, der hat auch so eine bestimmte Wirkung. Er blendet die Menschen. Oh, das ist ja toll. Und er verblendet auch im Sinne von, dass jetzt der Hass zum Triumph wird und aufgrund dessen der Eindruck entsteht, ja, jetzt kommt der eigentliche Sieg. Und dieses Hochgefühl, das verdeckt den gleichzeitigen seelischen Abgrund, der in den Menschen sich auftut, die diesen Hass leben. Und dieser seelische Abgrund ist einfach schlichtweg ein Leben ohne Liebe. In ihnen verkümmert alles, was Liebe heißt. Es ist eine extreme seelische Verödung. Wir können das auch heute genauso bei den Menschen oder Politikern oder wem auch immer feststellen, die heute so groß in den Medien sind. Das hat natürlich langfristig gesehen massive Wirkungen, nämlich äußere Schäden und auch Leid, für viele andere, die jetzt gar nicht unmittelbar dafür verantwortlich sind. Aber entscheidend bleibt immer unsere Reaktion. Reagieren wir darauf ebenfalls mit Hass, Und für alle diejenigen, die durch die anderen geschädigt werden, die Elenden und Verzweifelten sozusagen, gilt, Gott leidet mit. Er leidet durch Jesus mit. Aber er leidet nicht von fern mit, sondern er leidet außerordentlich nah, geradezu intim mit. Mitgefühl ist immer eine tiefe Verbundenheit. Und er bietet uns tatsächlich für jedes Leid, das wir zwangsläufig mittragen müssen, eine innere Stärkung an. Eine innere Stärkung, die so tief und so weit gehen kann, dass wir sogar mitten im Leid bis zu einem tiefen Frieden finden können. Er begleitet uns also wirklich erfahrbar und direkt durch alles Leid hindurch. Das heißt aber dann, dass letztendlich das, was wir als das vermeintlich Schlimmste befürchten, nämlich den Tod, dass der für uns gar keinen Schrecken mehr bietet, sondern eigentlich eher so eine Art von Befreiung sein wird. Gott ist nämlich nicht dieser kalte Herrscher, der als Bild immer wieder nach außen gebracht wird, sozusagen, der über allem thront, der Herrscher des Universums, der Schöpfung und was auch immer, sondern für uns ist er der zutiefst Mitfühlende, geradezu zärtliche Freund und Bruder, der wirklich alles für uns zu tun bereit ist, damit wir aus dem Abgrund unseres eigenen Hasses heraus gerettet werden. Aber nicht gegen unseren Willen. Wer es vorzieht, seine Identität, sein Wollen, sein Denken und Fühlen von diesem Hass durchdringen und leiten zu lassen, der wird davon nichts spüren, dem wird auch nichts aufgedrängt, der wird nicht gegen seinen Willen da herausgeholt. Ja, der Tempel seines Herzens, also der Tempel des Herzens, das von dem Hass geprägt wird, wird die Räuberhöhle bleiben. Und wie sieht das aus, wenn man da seine Geschäfte macht in dieser Welt, wenn man da versucht, überall seinen Nutzen herauszuziehen, wenn man selbst betrügt und selbst betrogen wird, wenn man vermeintliche Reichtümer anhäuft, wenn man gegen die Konkurrenten triumphiert, skrupellos handelt, wenn man sich ehren lässt bis zur Anbetung, ja, alles das bis zur Zeit der katastrophalen Niederlage. Und nach der bleibt nichts, wirklich nichts mehr übrig. Ja, warten Sie nicht, bis es bei Ihnen soweit ist. Nutzen Sie die Zeit, die Ihnen jetzt noch bleibt, für eine Umkehr. Aber wohin? Natürlich zu dem, der nur darauf wartet, dass Sie sich ihm und seiner Fürsorge wirklich anvertrauen.